So, ich habe jetzt so angefangen. Herzlich willkommen. Schön, dass nicht alle gegangen sind gleich. Ich hatte jetzt gerade ein bisschen Panik, der Raum war gerade noch voll, dann war er wieder leer. Klaus hat mich ja schon vorgestellt, ganz kurz zu mir. Wie gesagt, mein Klarname, Sebastian Schulze. Ich komme aber aus dem Vogtland und da gibt es halt andere Grundregeln für Grammatik und für Wortbildung. Deswegen Bascht, ist halt der Kurzname. Ich bin 28 Jahre alt. Hallo Dirk. Ich komme ursprünglich aus Leipzig, wohne jetzt in Köln. Das ist immer complicated. Im Moment arbeite ich in Berlin. Eigentlich bin ich aber Vogtländer. Das heißt, das Herumtingeln trifft es im Moment. Im Moment fahre ich aber weniger durch die Lande. Ich bin sehr DevOps-Borat behaftet. Das heißt, damit könnt ihr mich auf jeden Fall hinterm Ofen vorlocken. Ich bin, wie gesagt, freiberuflicher Software- und Infrastrukturentwickler. Ich habe mittlerweile angefangen, halt diese Infrastrukturentwicklung halt auch als Wort mit zu benutzen, weil es irgendwie mehr das trifft, was man eigentlich macht. Ich fange eigentlich als Softwareentwickler an in den Projekten, ende dann aber irgendwo zwischen Entwicklung und Betrieb und Projektmanagement und dem Hausmeister. So. Das hier klang auf Englisch besser. Also ich bin meistens dabei, wenn Unternehmen ein neues System deployen wollen, wenn Unternehmen ein Legacy-System ablösen wollen, wenn Unternehmen merken, halt, das ist irgendwas langsam, irgendwas fishy in ihrer Infrastruktur. Was die Technik angeht, bin ich jetzt nicht festgelegt. Das ist jetzt eine Ruby-Subkonferenz. Ich verwende auch gerne Ruby. Ich verwende Puppet. Das ist auch nicht wirklich religiös behaftet. Das war einfach das Erste, was mir untergekommen ist. Ich habe überhaupt kein Problem mit Chef. Bin Jenkins-Anhänger, verwende mittlerweile auch wieder Privat-Linux nach einem kurzen Ausflug nach Cupertino. Bin Vim-User und das war eigentlich schon genug über mich. Jetzt ein bisschen Meta-Talk zu diesem Talk. Jeder, der sich erwartet, dass ich hier irgendwie eine silberne Kugel präsentiere, der kann die Hoffnung gleich begraben. Also ich werde hier keine individuellen Lösungen vorstellen können. Ich werde auch nicht irgendwie die allgemeine Lösung vorstellen können, die bei jedem hilft. Ich werde versuchen, möglichst auch wenig Tools zu nennen. Nicht, dass ihr mich darauf festnageln könnt. Ich werde auch echt wenig über Deployment reden. Falls euch das verwirren sollte, sagt einfach zwischendrin Halt, wenn euch das zu schnell oder zu unklar war. Aber ich wollte es schon mal sagen, es ist halt kein Zustand, es ist ein Prozess. Also das heißt, das Deployment ist eigentlich so der letzte Schritt in eurer Kette. Das werdet ihr merken, wenn ich mit dem Talk durch bin und ihr habt mehr offene Fragen, dann habe ich alles richtig gemacht. Zum Anfang ein kleines Gedankenexperiment. Also, stellt euch vor, es ist ein Freitag. Ihr habt ein langes Wochenende, habt einen Tag eigentlich frei, und plötzlich ruft ein Kollege an, der gerade auf dem Weg zum Flugzeug ist. Er hat noch einen extrem wichtigen Feature-Branch gemerged, kam aber nicht mehr dazu, den zu deployen. Also die Tests sahen okay aus, Jenkins war noch am Bauen, ist auch nicht viel. Also er wird morgen einfach einen Background-Prozess starten, der halt einen Newsletter raushaut an alle. Könntest du es bitte noch deployen? So. Jeder, der jetzt immer noch dran denkt, dass Deployment das größte Problem ist, der wird merken, dass das eigentlich nicht das Deployment das Problem ist, sondern dass die Prozesse im Unternehmen das Problem sind, die dazu führen. Das heißt, ich habe ein bisschen wissenschaftliche Arbeit mit Paper auf dem iPad angefertigt. Das heißt, wenn ihr mal gucken wollt, hier ist die Woche, Montag bis Freitag, euer Puls von 0 bis 180, das heißt, die meisten sind wirklich am Montag noch nicht über 20, werdet ihr merken, dass eigentlich keiner Lust hat, am Freitag noch irgendwas anzufassen, was ihm irgendwann das Wochenende kosten würde. Genauso bin ich auch ein großer Fan von Metriken. Das heißt, wenn ihr mal einfach eure Codebase anschaut, ja, ihr zählt mal die Entwickler durch, die auch noch wissen, was in eurem Lib Commons Helper, Toolbar, Toolbox, Base, Domain Model, Commons, Shared Model drinsteckt, dann zählt ihr durch, wie viele Leute das noch wissen und auch noch genau wissen, was jede Zeile eigentlich da sollte. Dann geteilt ihr das durch die Leute, die euer Deployment verstehen. So, dann habt ihr einen Quotienten und der gibt schon mal eine gute Nummer überhaupt, was in eurem Unternehmen los ist. Die nächste Nummer ist die Bus Number. Wem das nicht sagt, das ist die Anzahl der Leute in eurem Unternehmen, die von Bus überfahren werden können, so lange, bis halt keiner mehr deployen kann, in dem Fall. So. Und ihr werdet merken, wenn ihr halt eine Truck-Number von 1 habt, dann habt ihr echt ein Problem. Das heißt, dann wird vielleicht auch Montag keiner deployen können, weil der Kollege gerade bei Bewerbungsgesprächen ist. Oder einfach nicht mehr kommen möchte. Oder, ja, krank soll es ja auch geben. Ich bin Freiberufler, aber ja. Wie gesagt, ihr könnt euch durchgehen, ihr könnt euch überlegen, wie hoch ist eure Rate, wie viele Leute wissen, wie das Deployment funktioniert und wie viele würden es dann auch ausführen, wenn es dann mal ernst wird. So. Und dann könnt ihr euch überlegen, warum eigentlich würdet ihr zum Beispiel nicht mal einen neuen Mitarbeiter sofort deployen lassen. So, erster Tag, mach mal bitte irgendwie den Button grün und hau das live. Oder irgendwie seht zu, dass dieser Prozess mal irgendwie gemonitort wird und stellt es mal live. Ja? Warum nicht irgendwie mal so oft wie möglich deployen? Ja, also nicht halt, ich will jetzt nicht irgendwie in einen Continuous Deployment Talk reinfallen, das ist ein komplett anderes Thema. Aber warum lasst ihr nicht mal zum Beispiel regelmäßig um 8 Uhr morgens deployen? Sorgt dafür, dass alle im Büro sind, wenn sie sehen möchten, ob es knallt. Und sorgt auch dafür, dass man halt abends in Ruhe pushen kann. Ja? Warum nicht mal Deployments im Hintergrund fahren? Also ohne, dass es jemand merkt. So. Also solche Fragen könnt ihr euch wirklich mal stellen, dann wird ihr auch merken, so, warum ist es überhaupt so schwer, also welche Prozesse sind involviert, wer muss da alles gucken, wo kommt die Software überhaupt her, wer kümmert sich um den Betrieb. Das sind alles Fragen, die ihr euch so als Unternehmer stellen könnt, auch als Entwickler. Und ich habe ein bisschen gegraben, also wenn ihr die letzten 20 Jahre Conferences angeschaut habt, werdet ihr merken, so, Infrastructure as Code, das ist halt abgelutscht. Also der Spruch selber ist ja schon älter als die Braunkohle und wenn ihr mal überlegt, wie es in den Unternehmen wirklich zugeht, ist es meistens halt ein bisschen eine Differenz. Das heißt, es gibt zwar Code, es gibt vielleicht auch irgendwann mal jemanden, der dafür halt irgendwann mal Chef Kochbücher geschrieben hat, aber das Ganze hat eigentlich gar nicht so viel mit dem wirklichen Betrieb zu tun, weil in Wirklichkeit habt ihr irgendwie Single Point of Failure, es gibt halt irgendwo geheimes Wissen, es gibt irgendwo Business Logic als Bash History. Es gibt halt einfach Sachen, die hängen geblieben sind und die ihr euch sofort wieder eintretet, wenn ihr euch einmal nicht dran haltet. Und wenn ihr jetzt guckt, ich meine, das ist 2013, also behandelt eure Infrastruktur wie Code. Das ist nicht nur Code, sondern sorgt dafür, dass das, was drin ist, auch wirklich dem Manifest entspricht. Wenn ihr guckt, wo die Probleme entstehen, also entstehen die im Code, entstehen die bei der Konfiguration des Servers oder entstehen die erst beim Rollout? Es ist halt nie irgendwie immer ein Problem, es ist immer das Zusammenspiel der Software. Also entweder hat ein Entwickler mal ein neues Feature getestet oder der Admin war der Meinung, er könnte jetzt halt mal auch ein neues CentOS Release langsam mal einspielen. Euer Hoster meint, er würde halt mal die IP-Tables wieder neu konfigurieren müssen. Neuer Switch, kaputte Hardware, Festplatte, you name it. Also es ist halt immer ein Zusammenspiel von allen Komponenten. Und wenn ihr überlegt, so wie wenn ihr schon angefangen habt, Code auch für Infrastruktur in Software zu verwalten, werdet es euch bekannt vorkommen, so, dass ihr probiert und ihr werdet fuchsig, ihr pusht, ihr rollt nochmal drüber und das Endergebnis ist vielleicht auch nicht unbedingt das, was wieder passieren würde, wenn ich es ausrolle, aber zumindest ist es ein Stand, der schon mal fest betretbar ist. Und im Endeffekt habt ihr auch keine Ausreden mehr. Also wir entwickeln nicht mehr Software für 1999, sondern es ist richtig Software. Es soll released werden, es soll performant laufen und es soll auch agil entwickelt werden. Also wenn es ein Infrastrukturproblem gibt bei euch, dann gibt es dafür ein Ticket. Wenn es eine Infrastrukturänderung ansteht, dann ist es ein Feature-Ticket. Wenn ein großer Rollout ansteht, sei es ein Feature, sei es irgendwie ein großer Monatsrelease, Wochenrelease, was auch immer, das ist eine Story. Es sind mindestens irgendwie ein Schritt dafür notwendig und meistens sind 3-4 Nacharbeiten notwendig. Wenn ich das als Code in meinem Repo drin habe, wenn ich dann eine Ticketnummer dran habe, muss ich nicht irgendwas im Wiki anlegen, sondern da kann ich halt einfach in meinem Repo gucken, da ist eine Ticketnummer dran und jemand hat aus einem gewissen Grund diese Änderung eingecheckt. Nicht, weil er irgendwie gegen den Mahnisch treten musste, sondern weil er halt wusste, ja, der Release steht an. Der Release hatte folgende Softwarekomponenten drin, ich kann gucken. Genauso diese Verknüpfung. Also jeder Commit, der drin ist, hat im Endeffekt einen Softwarestand, zu dem auch einmal eine passende Konfiguration live gestellt wurde. Was jetzt für Softwareentwickler selbstverständlich klingt, ist für Infrastruktur nicht wirklich selbstverständlich. Also Code Reviews selber habe ich jetzt auch erst seit einem knappen Jahr in etwa in Unternehmen mit begleitet und das hat sich schon 10-mal ausgezahlt. Also ich selber würde jetzt nicht sagen, dass ich der absolute Bash-Experte bin und ich habe gerade einen Kollegen, der halt schon länger Bash macht, als ich lebe wahrscheinlich. Also wer halt schon mal vor der Bash irgendwie Bash Shell gemacht hat oder irgendwas, der wird merken, es ist halt, man kann nicht alles wissen, man kann auch nicht alles selbst schon probiert haben und wenn man zu zweit auf den Code schaut, dann wird man merken, okay, der ist stabiler, der Rollout läuft einfach viel ruhiger und ihr habt zusammen schon mal drüber geschaut. Das heißt, Code Reviews für eure Infrastruktur sind Pflicht eigentlich, wenn mehr als einer dafür seinen Kopf hinhalten möchte. Genauso zu Kopplung. Software-Systeme, lose Kopplung, feste Kopplung. Gibt es für eure Infrastruktur-Repository, gibt es da Release-Branches drin, oder das ist einfach nur ein großer Haufen Master mit irgendwelchen Schimpfwörtern drin? Zu welchem Infrastruktur-Branch gehört der Application-Branch? Das heißt, wenn ihr einen Release fahrt, eure Software, wird eventuell ein Feature gebraucht? Braucht ihr eine Datenbankumstellung? Braucht ihr neue IP-Tables regeln? Braucht ihr eventuell einen neuen Release einer Software? Das heißt, diese Abbildung muss da sein, damit ihr überhaupt wisst, was ihr tut, weil ansonsten wird es ein Blindflug. Der Zeitpunkt, wann irgendein Manifest angewendet wurde, sagt euch im Endeffekt gar nichts mehr drüber aus. Genauso Migrationsstände. Läuft eure Software eventuell auch mit einer älteren Migration noch, wenn ihr schnell releasen müsst? Müsst ihr vorspulen, müsst ihr zurückspulen? Das ist alles Wissen, was irgendwo abgebildet werden muss, und dafür gibt es ja dieses Repository. Genauso Verhalten von Software. So, wenn das Backend irgendwann mal meint, dass es jetzt Feierabend macht, wie geht es dann eurem Frontend? Sieht das noch elegant aus, was ihr da macht, oder ist das dann schon eigentlich verbrannte Erde, was dann auch im Browser ankommt? Ich habe leider kein Dollar-Crawlen, aber der eigentliche Punkt des Rollouts, da muss ich ehrlich sagen, das ist mir mittlerweile egal, was ihr dafür verwendet. Ich habe Leute mit allem glücklich werden sehen, ob das jetzt Capistrano, ob das jetzt Rsync, Git, BitTorrent oder CyberDuck ist. Was ihr macht, um die Software in die Richtung zu bekommen, wo ihr sie haben wollt, ist nicht so wichtig wie der Prozess, der dazu geführt hat, dass die Infrastruktursoftware entsteht. Und während ich den Talk ausgearbeitet habe, habe ich gemerkt, dass eigentlich dieser Rollout-Punkt noch ein komplett eigener, separater Talk werden könnte, der nochmal über 45 Minuten gehen würde. Das heißt, ich erspare euch jetzt diesen Teil. Wenn ihr danach Fragen habt, ich bin gerne noch so für eine Diskussion auch da, aber ich werde auf einen Punkt eingehen für Rollout, nämlich auf Software-Rollout mit Paketen. Wer von euch mit Capistrano deployed, hat halt einfach ein anderes Deployment-Verfahren. Also ihr werft halt dem Server Skripte hin, was zu einem bestimmten Stand im Repo getaggt wurde. Der Rollback funktioniert gewissermaßen auch, obwohl keiner so richtig weiß, was zu diesem Zeitstempel eigentlich in der Software passiert ist. Was ich jetzt in den letzten Monaten so lieben gelernt habe, ist Deployment mit RPM-Paketen, respektive Debian-Paketen. Weil das ist halt Software und die Pakete wurden für Software irgendwann mal erstellt. Ein kleiner Blick dahin, das ist halt nicht unbedingt die Anleitung für RPM-Pakete, sondern das ist das Inhaltsverzeichnis der Spezifikation für RPM-Pakete. Das heißt, wenn ihr schon mal irgendwie überlegt hattet, RPM-Pakete zu bauen für eure Software, das kann eine Rails-App sein, kann eine fette Domcat, irgendeine Backend-Applikation sein, aber wenn ihr Lust habt, daraus Pakete zu bauen, werdet ihr davon irgendwie erschlagen sein. Also ich hatte danach auch keine Lust mehr darauf, bis ich dann irgendwann mal dieses GEM gefunden habe. Es gibt ein FPM-GEM, ist auch eigentlich nochmal ein eigener Talk, aber es ist hat mir enorm viel Arbeit abgenommen. Es hat da immer die ganze Spec gelesen, hat für Debian-Pakete, für RPM-Pakete, für Python-Pakete, für GEMs die Specs gelesen, hat eine Art Cross-Compiler geschrieben und mit FPM könnt ihr halt aus eurer Software RPM-Pakete bauen. Die können versioniert sein, die können Skripte haben, die können Abhängigkeiten haben, alles, was richtige Software braucht. Und im Normalfall deployt ihr dann eine Software, die eine Abhängigkeit an eine andere Software hat, und dann kann dieser eine Softwarestand auch nicht installiert werden, ohne dass der andere läuft. So. Eigentlich logisch, weil es ist für Software gebaut worden, aber es verwendet im Moment halt auch keiner, weil es ja auch nicht schlecht ist, wenn man Sachen rüberschützen kann und dann funktioniert es. Nächster Punkt, Semantic Versioning. Ich würde mir jetzt auf den Mund fusselig reden. Das ist einfach ein Stichpunkt. Ich glaube nicht, dass es irgendwie für viele Leute noch neu sein wird. Lest euch das durch, irgendwie heftet es irgendwo hin und haltet euch auch dran. Mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Jetzt wieder ein Donnerkrollen, Dokumentation. Wiki ist gut. Code-Dokumentation, ja. Und ich merke gerade, dass die Pfeile verkehrt rum sind. Ja, ich habe vorhin noch eine Slide gebastelt. Stellt euch die Pfeile andersherum vor. Was ich sagen möchte, ist, es ist gut, wenn ihr ein Wiki habt. Das ist auch nicht schlecht, wenn ihr Code-Dokumentation habt, aber es ist halt für jemanden, der jetzt auf einer Maschine ist, es ist am besten, wenn das Programm sich selbst dokumentieren kann. So. Wenn ich wissen möchte, wie ein Programm funktioniert, rufe ich es mit --help auf oder rufe es einfach auf, und wenn ein Parameter fehlt, dann sagt mir das Programm halt, ich möchte Parameter ABC haben. Das wird euch im Vorhinein schon Arbeit sparen, weil ihr müsst euch darüber nachdenken, wie das Programm verwendet werden soll. Das wird euch im Nachhinein auch Arbeit sparen, weil jeder kann es verwenden. Wenn ich das Programm aufrufe, und mit Programm meine ich einen 10-Zeiler bis halt so 200 Zeilen Bash oder Ruby-Code, Wenn das Programm selbst auf der Kommandozeile sagt, was es gerne haben möchte, dann wird es auch jemand verwenden können. Und im Zweifel fragt er mich halt, wie es gedacht war. Wenn man guckt, der erste Punkt, Wiki. Ich habe nichts gegen Wikis. Es ist nur so, es gibt ja dieses Firmenwiki so, und das ist halt meistens nicht der Ist-Stand, sondern es ist der Stand zum Beginn des Wikis meistens gewesen. Respektive halt, irgendein neuer Mitarbeiter hat mal noch was reingeschrieben, was zu der Zeit, als er anfing, gerade eben der Status quo war. Und das Ganze ergibt eine gefährliche Mischung aus hilflos veraltet und neu und schlecht verknüpft. Es sind irgendwelche alten Hostnamen drin von Maschinen, die gar nicht mehr laufen. Das ist auf jeden Fall eine Disziplinfrage. So. Also wenn halt, dann stellt jemanden als Wikigärtner an, der halt wirklich so, oder macht einen Hut dafür, dass halt jeder das eine Woche mal macht. Weil das Wiki ist halt das, was neue Mitarbeiter halt irgendwie gleich von eurer Firma sehen. So. Jemand kommt neu in die Firma rein und das Wiki sieht aus wie nach dem Essen, dann ist halt auch, hat auch keine Lust mehr, dann irgendwie überhaupt noch was drin zu suchen. Und wenn ich was dreimal nicht finde im Wiki, dann werde ich auch das vierte Mal nicht mehr drin gucken. So. Deswegen legt wirklich Kreuzreferenzen an. Ich bin eigentlich ein großer Jira-Fan. Bekomme immer Klappe dafür, aber es funktioniert. So. Also ich verwende halt gerne zum Beispiel Kreuzreferenzen auf Tickets. So. Wenn ich jetzt weiß, ich habe eine Story, erwähne die in der Wiki-Seite, dann sehe ich auch die Tickets in der Wiki-Seite. Oder ich sehe Mitarbeiter in der Wiki-Seite. Ich sehe, wer das Ticket gerade macht. Ich mache eine Release-Seite und liste halt alle offenen Punkte auf. Und die Wiki-Seite updatet sich selbst. Wie gesagt, Makros, also Code-Listings verwenden, anständige Listings verwenden in den Jira-Annotationen, kopierbare Kommandos. Das ist genau das Ding. Wenn ich im Wiki eine Seite finde, zum Beispiel für Pre-Rollout-Skripte, so, kann ich jetzt entweder halt eine Kommandozeile reinfügen und alle Parameter im Fließtext erklären, damit der andere halt wenigstens viel Arbeit hat, wenn er es dann auch probieren möchte. Oder ich mache 3 Zeilen für jeden Anwendungsfall, die ich kopieren und einfügen kann. Und wenn ich weiß, dass die anderen das im Zweifel in ihre Shell rein kopieren, denke ich auch anders darüber nach. Also, wie gesagt, das sind jetzt ein paar so Anreize. Ich habe, wie gesagt, nichts gegen Wikis. Sie werden halt einfach nur sehr, sehr oft vernachlässigt. Zur Toolchain. Ich habe das mal mit einem kleinen RegXP zusammengeknüttelt. Wie gesagt, alles, was entweder euer Entwickler oder ein Cron-Daemon oder der Build-Server auf einer Maschine, auf einer VM, auf einem Verbund, was auch immer, ausführt, sollte versioniert sein, sollte korrekt benannt sein. Es hilft mir gar nichts, wenn danach mir jemand sagt, dass das eigentlich gar nicht für live gedacht war. Es sollte dokumentiert sein, den Punkt hatten wir schon. Es sollte sich selbst dokumentieren. Es sollte selbsterklärend sein. So. Wenn ich mit einem Skript dafür sorgen kann, dass jemand das benutzen kann, ohne dass er mich fragt, dann habe ich ja eigentlich eine gute Software geschrieben. Auch wenn man gerne gefragt wird und gern das Wissen der Firma bei sich aufhäuft und dann auch nett ist, wenn man von allen gefragt werden kann, aber dann lieber zu einem generischen Frage und nicht, warum dieses Skript jetzt gerade abbricht. Wichtiger Punkt auch, Umgebungsunabhängigkeit. Ich möchte ein Skript auf allen möglichen Plattformen ausführen. Ich möchte es in meiner Backend vor allem ausführen. Ich möchte es auf meinem Mac, auf meinem Linux-Rechner ausführen. Ich möchte das in der Stage und auch auf Live ausführen können und es sollte überall sich richtig verhalten. Ich sage nicht, dass es überall laufen sollte. Ich sage, es sollte nicht mehr live alles zerdrödeln, was in der Stage richtig funktioniert hat. Was ich ganz oft höre, Jagni, you ain't gonna need it. Im Zweifel bin ich für, das habe ich jetzt mir ausgedacht, aber are you gonna need it at least once? So rum. Das heißt, wenn ihr einmal ein Kommando vergesst und damit irgendwie 3 Tage Downtime macht, so, dann hat sich das auch schon gelohnt, das einmal zu machen. Im Zweifel bringt es euch genau dieses eine Mal um. Und ihr wisst genau, auf eine Maschine, ihr loggt euch ein, Dash drückt nach oben und guckt mal, was so vorher gemacht wurde. Was da alles an Wiki-Material drinsteckt, das ist halt in keiner Firma ersetzbar. Deswegen, wenn ich weiß, es gibt ein Skript, was ich aufrufen kann, dann werde ich nicht nach oben drücken, um zu gucken, was die anderen schon probiert haben, sondern dann führe ich das Skript aus. Und das ist ein bisschen antrainierbares Verhalten. Ruhig auch mal blöd stellen, wenn der Kollege halt meint, führe das bitte mal aus. Geht nicht, kaputt, ausloggen, fertig. Das ist einfach nur Training. Nächste Sache, verpackt eure Skripte hübsch. Wichtiger Punkt dabei. Die meisten Sachen, die wir irgendwo als Skripte noch bezeichnen, sind halt nur mal Bash-Skripte. Bash in allen Ehren, aber auf den meisten Systemen läuft mittlerweile auch ein Ruby. ihr werdet sicherlich fragen, also, ob das jetzt nicht irgendwie ein bisschen übertrieben ist, aber jeder, der schon mal ein bisschen mit Bash zu tun hatte oder mit anderen esoterischen Shells, und ich meine nicht die Z-Shell, die man auf seinem MacBook hat, sondern ich meine mit einer Shell, die halt auch gereift und auf dem Server, wo man keine Dot-Files hat. Und wie gesagt, der Mensch hat die Born-Again-Shell im Moment als Maintainer unter. Und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, irgendwie Bash-Tricks zu lernen, schreibt Bash. Wie gesagt, das ist ein bisschen Bash-Manual. Im Moment weiß auch, glaube ich, keiner, warum nichts rauskommt beim zweiten Ausdruck. Aber wenn ihr lesbaren Code haben wollt, wenn ihr maintainbaren Code haben wollt, wenn ihr Code haben wollt, den euch eure Kollegen nicht vor den Latz hauen, und wenn ihr Code haben wollt, den ihr auch selbst vertreten könnt, dann nehmt Ruby für komplexere Aufgaben. Selbst auf Serversystemen, die bis 2020 noch gemaintained werden müssen, wird halt Ruby 1.8 wahrscheinlich noch herumkriechen die ganze Zeit. Und es funktioniert ja. So. Bei allem, was ihr tut, seid auf jeden Fall genügsam. Also das ist ja der Punkt, den ich jetzt gelernt habe, so wenn ich mit auch Legacy-Systemen oder halt auch so Enterprise-Geschichten herumdoktore. Es wird halt ein 1.8er drauf laufen. So. Ihr könnt 1.9, 2.0 auf euren Boxen haben. Bevor das in den Betrieb landet, werdet ihr schon wahrscheinlich einen Job haben. Seid robust. Alles, was ihr halt irgendwie auch ohne Gem machen könnt, macht es ohne Gem. Also ich brauche halt nicht für ein PrettyPrint-Kommando jetzt extra ein Gem, wenn ich auch zwei Sternchen davor machen kann und einmal einrücken kann. Genauso auf solchen Systemen werdet ihr halt immer wieder damit zu kämpfen haben, dass halt irgendwie Gems einfach kaputt sind oder dass halt einfach 1.8 an sich halt auch schon gut in die Jahre gekommen ist. Ich weiß, dass ich gerade viel Hass auf mich ziehe für 1.8. Auf jeden Fall Systeme, die ich zum Beispiel so im Moment betreue, die haben nicht mal eine Internet-Connection. So. Also ein System ohne Internet-Connection habe ich halt von RubyCamps im Moment halt auch nicht so viel. Und wer schon mal irgendwie aus Versehen einen RVM-Kommando mit sudo ausgerufen hat, weiß auch in etwa so, wie lange man dann wieder braucht, bis alles wieder glatte Bahnen gekommen hat. Und deswegen, so ging es mir in den ersten Monaten, du gehst halt auf die Maschine drauf, es gibt halt nicht mal einen Bundler, es gibt halt nicht mal Gem. So. Deswegen habe ich euch zwei neue Freunde vorstellen, ich weiß nicht, ob die meisten schon kennen, für mich war es relativ neu, Package und Install mit Standalone für Bundler. Sorgt dafür, dass ihr Skripte oder kleine Applikationen baut, die in sich geschlossen funktionieren. Also eigentlich so der Traum von jedem System Operator. Ich habe ein kleines Beispiel mal zusammengebaut. Bundler legt euch dann einen File an, also diese ZAPP-RB. Wenn ihr schaut, das ist einfach nur ein bisschen Kompatibilitätscode, ein bisschen Kleber, Ruby Engine Check, LoadPath. Und in dem Fall wollte ich zum Beispiel Tor verwenden auf einer Maschine. Hängt dann alles zusammen, legt es in den LoadPath. Und dann kann ich in meinem Skript einfach dieses File requiren. In dem Fall jetzt hier ist es 1.8-Code, das ist halt noch kein require relative, aber ich require mir jetzt die Setup-Datei, kann Tor requiren und ich habe aber nichts aus dieser Hülle von außen geholt. Ich habe keine Ruby-Gems geladen, ich habe nicht erst irgendwie Bundler-Cache befüllt. Ist ziemlich wichtig, wenn ihr auf einer Maschine arbeitet, die halt einfach keine Connections da außen hat oder halt einfach auch keinen RVM-Load-Path haben sollte. Ja? Und wenn ihr das macht, sorgt ihr dafür, dass jemand halt das Git-Repo auscheckt und anfangen kann. Es ist halt nicht hübsch, wenn da alte Libs drin liegen. Es ist auch nicht hübsch, wenn da ein Vendor-Verzeichnis drin eingecheckt ist. Im Zweifel ist es aber halt eine Reaktionszeit von 10, 20 Sekunden auf einer Maschine, dass ihr nicht erst Zeit habt, da jetzt noch Dependencies nachzuinstallieren, zu gucken, in welche Ruby-Version das lief, zu gucken, warum das Skript sich jetzt eben anders verhält. Wenn ihr es so macht, ist es zwar sehr, sehr langweilig, aber es wird sehr wahrscheinlich funktionieren. Und euer Sysop würde ich dafür lieben. Nächster Punkt. Da ging es mir wieder so, ich dachte, ich mache einen kleinen Abstecher in die Migration rein. Und als ich das Fass dann aufgemacht habe, habe ich gemerkt, dass ich eigentlich besser gar nichts über Migrationen erzähle, weil das ein eigener Talk wäre wieder. Ich habe ein bisschen geguckt, was macht man jetzt gerade so fancy, schmancy bei Active Record zum Beispiel. Ich habe geguckt, die haben immer noch ein Down-Kommando. Das heißt, ich glaube auch nicht, dass die jetzt schon weiter sind als vor 5 Jahren. Ich habe nur ein bisschen Dokumentation gelesen. Ich habe gemerkt, halt, reversible migrations are migrations that know how to go down for you. So, ganz ehrlich, es ist zwar gut, wenn ich mein eigenes Blog schreiben möchte oder wenn ich halt ein neues Listing machen möchte oder halt eine einfache App, die ich mit dem Scaffolding hochziehen kann, aber wenn es wirklich elegant sein wollt, wenn ihr wirklich elegant migrieren wollt, wird es wahrscheinlich eine Custom-Lösung sein, die auf euer Produkt halt hingeschnitten ist. Also ich habe noch nie jemanden erlebt, der seine Produktionsmaschine down migriert hat. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, aber zumindest noch keinen, der halt das dann überlebt hat. Wie gesagt, es gibt dazu halt sehr gute Talks auch, die halt spezifisch auf dieses Thema eingehen. Wenn ihr richtig euch gut auch informiert wollt, dann schaut nach der IMVU, die zum Beispiel halt auch sehr viele Blogposts auch zum Continuous Deployment haben. Die migrieren zum Beispiel so, dass sie die ganze Tabelle kopieren. So. Also sie machen eine Kopie der Tabelle, migrieren die neue Tabelle. Es gibt halt quasi ein Proxy-Kommando, was Daten aus der alten Tabelle holt, wenn darauf zugegriffen wird, und ein Background-Worker, der Sachen gleichzeitig rüberschaufelt. Also sie können sich halt gar nicht leisten, eine Tabelle um eine Spalte zu erweitern, weil dann wären sie erst nächste Woche wieder ab. So. Also es sind halt Lösungen, die halt meistens auf euch zugeschnitten sind, und sobald ich den Heiligen Gral gefunden habe, gibt es noch einen neuen Talk dazu. Okay? Wo wir bei Migration gerade waren, baut auf jeden Fall für den Fehlerfall. Das heißt, solange eure App auf der grünen Wiese läuft, ist alles gut, aber ihr solltet immer halt diesen einen Fehlerfall schon drin haben. Ihr solltet immer testen ohne Backend, ihr solltet testen mit schlechten Connections, ihr solltet testen auf verschiedenen Plattformen, mit verschiedenen Load-Szenarien, und dann solltet ihr auch die Checklisten intern haben. Das heißt, sehen eure Fehlerseiten halt auch so aus, dass jemand weiß, was gerade vor sich geht. Oder ist es einfach halt irgendwie ein Nginx 500 oder ein Varnish, Guru Meditation. Kann jeder Layer in eurem Stack kaputt gehen. So. Also habt ihr irgendwie ein hübsches Frontend, und sobald das Backend dahinter weg ist, ist auch das Frontend nicht mehr viel wert. Weiß euer Backend überhaupt, was der Zustand Datenbank ist weg bedeutet? Habt ihr während Migration, während Rollouts, habt ihr bedacht, dass halt jeder Teil dieses Layers, was ja meistens Web-Applikationen sind, dass jeder Layer eigene Fehler haben kann, eigene komplexe Zustände haben kann. Wie schnell könnt ihr im Zweifel auch ein Feature zurückrollen, ein Rollout zurückrollen? Das ist eine ganz wichtige Metrik. Könnt ihr Features deaktivieren? Das heißt, könnt ihr vorwärts rollen? Wenn ihr merkt, das Feature wird nichts, könnt ihr einfach einen Schalter in eine Ini-Datei oder in einem XML, in einem YAML umlegen, und das Feature ist weg. So. Das ist halt ein ganz wichtiger Punkt, der euch dazu hilft, aus dieser klebrigen Masse, die halt ein großes Deployment halt ist, herauszukommen. So. Also ihr könnt zum Beispiel ein Feature schon ausrollen, das ist halt noch nicht aktiv. So. Das ist halt erst für einen User aktiv, wenn ihr, also ich weiß nicht, ob ihr Nginx-Scripting euch mal angeschaut habt, das habe ich mir jetzt in den letzten Monaten immer mal gegeben. Ihr könnt zum Beispiel halt mit Nginx sehr gute Weichen bauen, so dass erstmal 10% der User da drauf auf dieses neue Feature last, teilweise Deployment auf der Maschine, wenn das nichts wird, wieder ausstellen. Könnt ihr Stale Content ausliefern, was ja für viele Leute auch eine Option ist, was überhaupt keiner, also nicht keiner, was oft nicht bedacht wird. Würde es überhaupt jemand merken, wenn die ganze Plattform ganz kurz statisch wird für ein paar Sekunden? So. Also wie viel lang können wir in den Proxy-Request hinhauen? Also solche Sachen könnt ihr euch halt für euch selbst ausdenken und könnt dann an diesen Stellen herum experimentieren. Und damit schafft ihr Raum für Deployment, ihr schafft Raum für eine Downtime, ihr schafft auch Zeit, Raum für ein Rollback, und könnt an der Stelle richtig agil deployen. Wichtiger Punkt. Deployment-Skripte sind halt so viel wert, so oft ihr sie ausführt. Wenn das halt einmal im Monat passiert, dann wird jeden Monat jemand Angst haben. So. Wenn das einmal in der Woche passiert, vielleicht weniger, wenn das jeden Tag passiert, denkt auch keiner mehr drüber nach. So. Und je öfter ich die ausführe, desto mehr werde ich auch merken, habe ich selbst davon. Ihr denkt daran, die sollten, wer es mir dokumentiert, selbsterklärend sein. Und ein ganz wichtiger Punkt dabei ist der Jenkins für mich. So. Alles, was in irgendeiner Form ein Executable Bit hat, kommt auf den Jenkins auch drauf. Das heißt, es wird regelmäßig ausgeführt und es wird auch lokal ausgeführt und es wird auf den Produktionsmaschinen ausgeführt. Also der Jenkins führt Unit-Tests aus bei uns, führt Integrationstests aus, führt Acceptance-Tests aus, provisioniert Maschinen, rollt Software aus, holt sogar Feedback ein. Das ist einfach so gut, weil der arbeitet die ganze Zeit, der arbeitet am Wochenende, der ist montags schon im Büro, wenn du kommst, und weiß auch schon, wie es seine Anwendung geht. Und viele denken halt nicht dran. Das ist aber einfach halt ein ganz, ganz treuer Geselle, der halt die ganze Zeit für dich diese Arbeit auch abnehmen kann. Wichtiger Punkt dabei, dieses Deployment ist halt ganz oft nicht der letzte Schritt. Wenn ich jetzt von Jenkins rede, dann, also es gibt auch zwei Umgebungen, wo ich Jenkins für ein Live-Deployment nehme, aber es gibt auch Umgebungen, wo ich zum Beispiel auf lokale VMs deploye. Das heißt, wenn ihr ein Deployment via Capistrano zum Beispiel macht, deployt doch mal auf eine lokale VM. So. nicht erst Capistrano als letzten Schritt irgendwie verwenden und dann halt irgendwo dieses eine Bit vergessen oder oh ja, dieses Verhalten war neu, sondern ich habe zwei Kunden einfach halt lokale VMs hingestellt, dass man halt als ersten Schritt auf die lokale VM deployt mit Capistrano und dann weiß man auch genauso, wird sich in der Live-Umgebung verhalten. Genauso auch das Wiederverwenden von Bootstrap-Skripten. Das heißt, wenn ihr Bootstrap-Code habt, der halt irgendwie einen Debian auf einen gewissen Softwarestand hochbringt oder einen CentOS auf jetzt kann ich mit Puppet provisionieren, Startzustand bringt, dann geht davon weg, spezifische Vivi-Boxen zu bauen oder Evection-Boxen zu bauen mit Vivi für die Leute, sondern verwendet schon eure selbst die Bootstrap-Skripte, die die Live-Maschinen provisionieren, auch lokal. Das heißt, die Evection vor allem fällt hoch, danach ist es ein normales Ubuntu, ein normales Debian und dann laufen die Bootstrap-Skripte an. Und dann werden die halt nicht einmal gebraucht, sobald Hetzner Platten verloren hat, sondern die werden halt jeden Tag gebraucht und die werden auch jeden Tag wieder angepasst. So. Und eben auch von den Entwicklern. Wichtig auch, Lebenszeiten direkt nach dem Deployment einsammeln. Also nicht halt deployen, aus dem Büro gehen, sondern halt deployen und auch auf das Feedback warten. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Elasticsearch betreibt, kennt ihr auch die Status-Page. Das heißt einfach nur halt ein kleines bisschen JSON-Geröll, was halt sagt, was mir sonst gefällt, das sagt halt sogar green. Also das heißt, der sagt halt, mir geht's gut. So. Und wenn das Elasticsearch kann, dann kann das eure Applikation auch. Das heißt, wenn ihr ein Backend habt, dann sollte das eine Statusressource haben. Egal, wie die heißt, wo die ist, ob die jetzt JSON oder YAML oder nur eine 200 zurückgibt, beziehungsweise eine 202. Ihr solltet immer zwischen euren Schichten, alles, was miteinander reden kann, sollte sich gegenseitig abklopfen können. Das heißt, das Frontend sollte wissen, habe ich ein Backend, wie geht es dem Backend? Und wenn ihr das macht, könnt ihr halt direkt nach dem ganzen Deployment durch den ganzen Stack auch einmal durchgehen. Ich mache das im Moment bei zwei Portalen, wo ich selbst, ich will auch nach dem Deployment nicht mehr gucken müssen. So. Das heißt, ich habe halt ein bisschen Casper.js genommen, damit laufe ich einmal quer durch den Baum, irgendwie, ich trete mal gegen die Suche, ich logge mich mal ein, ich logge mich wieder aus, logge mich wieder ein. Das sind halt irgendwie mal ein Nachmittag gewesen, mal ein bisschen Casper anzuschauen, ein bisschen Domain, also quasi DOM zu crawlen. Und wie ihr seht, ich mache noch einen Screenshot hier, gucke, ob der Titel passt, gucke, ob es noch ein Suchfeld gibt und so weiter. Der Vorteil dabei ist, es ist halt ein direktes Feedback. So, es gibt euch irgendwie keinen Browser oder keinen Chef im Skype, sondern halt, das ist einfach der Jenkins. Der Jenkins hat gesagt, App war grün. Das ist für euch das Einzige, was zählt. Nächster Vorteil davon ist, der ganze Stack ist auch schon warm. Das heißt, wenn ihr einmal mit diesem Ding durchgeritten seid, haben auch alle Komponenten schon miteinander gesprochen, der Tomcat hat seine App geladen und ihr könnt auch direkt auch eine frische und eine schnelle App ansprechen. Genauso auch die Ereignisse, die dabei auftreten. Das heißt, ein Deployment ist ein Ereignis, das sollte auch in allen Tools auftauchen. Das heißt, wenn ich ein Monitoring-System habe, sollte halt ein Deployment da auch ein Marker sein. Das heißt, da sollte stehen halt, da wurde deployed, diese Software getriggert von. So, das können die meisten Tools, also mit Graphite war es ein bisschen schwieriger, aber die meisten Tools können so Moonin-like da auch einen Graph rein generieren. Wichtig ist es, weil ihr solltet eure Metriken ja trotzdem im Auge behalten. Wenn ihr deployed habt und die Software ist 20% schneller geworden und es gibt 60% weniger Conversion, dann wird euch trotzdem jemand dazu nötigen, das wieder zurückzurollen. So. Das heißt, Sachen wie Conversion oder halt Anmeldungen, Registrierungen sind genauso Metriken, die reinkommen. Es gibt sogar Firmen, die danach automatisch wieder zurückrollen würden, wenn sie merken, so, das Feature sorgt dafür, dass sich keiner mehr bei uns Lust hat, also keiner mehr Lust hat, sich anzumelden, also muss irgendwas kaputt sein. Von gesagter IMVU auch noch ein wichtiges Zitat. Wenn ihr verschiedene Stufen habt, dann ist jeder Fehler genauso wichtig wie ein Produktionsfehler. Das heißt, ein Fehler, der halt in der Stage-Maschine auftritt, der wird euch spätestens in der Produktion in den Hintern beißen. Und deswegen ist er so wichtig wie ein Produktionsfehler. Das heißt, wenn die Stage kaputt ist, dann ist das wie wenn die Produktion kaputt ist, weil im Zweifel werde ich damit auch dann irgendwann die Stage kaputt, die Live-Maschine kaputt machen. Das heißt, ihr müsst euch Zeit dafür nehmen, auch die Dev-Systeme zu pflegen, müsst euch Zeit dafür nehmen, die Stage-Systeme zu pflegen und da darf sich gar nichts ansammeln. Sobald auf der Stage-Maschine irgendjemand mal Hand angelegt hat und irgendwie händisch hat mal einen Pfeil weggeräumt hat, ist eigentlich die ganze Umgebung schon völlig sinnlos geworden. Damit ich auch noch was Sinnvolles gesagt habe, ein Zitat von mir. Wie gesagt, probiert morgens zu deployen, wenn ihr noch frisch seid, wenn noch keiner im Büro herumwieseln kann oder euch Features irgendwo verkaufen kann. Kann man anstoßen, dann kann man Kaffee holen. Genau. Ich merke auch gerade, dass ich ziemlich schnell geworden bin, weil das ist schon meine vorletzte Folie. Aber ich habe noch einen kleinen Lackmustest für euch. Haut das zum Beispiel einfach mal in eure Bash-Login, sodass halt nach jedem Login einfach mal die Bash-History gelöscht wird und ein nettes Zitat kommt. Dann werdet ihr merken, so, was habt ihr eigentlich an Wissen überhaupt noch außerhalb eurer Maschinen selbst. Das heißt, immer wenn ihr auf eine Maschine euch einloggt und irgendwas nach oben suchen müsst, dann läuft irgendwas schief. Soweit von mir. Ich hoffe, ich habe euch alle ein bisschen mehr verwirrt und offene Fragen aufgeworfen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja. Also falls wirklich jemand Fragen haben sollte, fragt. Zeit ist genug, genau. Ich habe noch ein bisschen Zeit für Kaffee gelassen.
Ja.
Ja, guter Punkt. Also man könnte die Bash-History regelmäßig ins Wiki pipen. Guter Punkt, man könnte die vielleicht sogar einchecken und versionieren. Genau. Aber guter Punkt, was Kommandos bei mir gerne machen, ist, dass sie halt eine Vorlage ausspucken. Das heißt, wenn ich ein Ergebnis von einem Deployment habe, dann lasse ich am Ende einen Link generieren, der mir eine neue Wiki-Seite anlegt. So, also das heißt, ich deploye irgendwie Feature ABC und dann kann Link am Ende raus, den drücke ich und dann lege ich eine neue Wiki-Seite an mit dem Content schon. Also vielleicht so als Alternative. Ja. Irgendwo dahin. Stichwort, sag bitte nochmal. Da gibt es Jenkins VCS-Repo-Plugin. Das ist wie die gleiche Geschichte. Also man bindet dieses Plugin ein, sagt ihm ein Repo und dann legt der Jenkins seine Konfiguration in dem Repo ab. Und dann kann halt nicht irgendwie jeder dahergehen und einen Job verändern, sondern sobald ich halt auf Speichern klicke, fragt er mich, was ich geändert habe an dem Job. Und der Speichern-Button ist quasi ein neuer Commit in dem Repo. Und neuer Jenkins ist dann halt im Endeffekt neuer Jenkins aufsetzen, VCS-Repo-Plugin, Plugin auschecken, Jenkins fertig. Genau. Ja.